Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
Unser Daily Nugget zur Geschichte der Formel 1 bzw. zur Geschichte der großen Formel 1 Rennfahrer und auch in dieser Woche wieder dabei, freue mich sehr, Formel1.de, motorsport.com, Stefan Ehlen, grüß dich Stefan.
Hi Jens, servus, let's talk.
Let's talk. Ich weiß nicht, Stefan, ob euch Deutschen etwas dadurch entgangen ist, dass ihr nicht mit Heinz Brüller als Kommentator in der Formel 1 aufgewachsen seid, aber Heinz Brüller hat uns alles erzählt, ja, wirklich alles, wahrscheinlich auch mehr, als wirklich stattgefunden hat, aber es war sehr, sehr unterhaltsam. Du kennst seine Bücher, wahrscheinlich, ja. Ich habe die Bücher immer bekommen von meiner Großmutter zu Weihnachten. Ich wusste immer, dass ich es bekomme und ich habe mich trotzdem drauf gefreut, keine Überraschung. Und heute sprechen wir über einen Mann, den ich wirklich, und du sowieso, weil du viel jünger bist als ich, den man eigentlich nur vom Hörensagen kennt. Ein Weltmeister, ein Brasilianer, wir haben in der Big Show vor ein paar Wochen über ihn gesprochen. Zu seinem Glück ist er noch am Leben, aber das ist nicht ganz selbstverständlich, weil er viel probiert hat, weil er auch verunglückt ist ab und zu. Es geht heute um Emerson Fittipaldi, war er der erste große Brasilianer, der erste große Südamerikaner war er ja nicht, Stefan, weil da gab es ja Juan Manuel Fangio, wenn ich mich recht entsinne, war der Argentinier. Worüber sprechen wir heute, Stefan?
Wir sprechen über Emerson Fittipaldi und ich glaube, der kann schon so ein bisschen als Blaupause dafür gelten, für die vielen Brasilianer, die danach gekommen sind. Also auch sein Werdegang ist recht kurios, wenn man so will. Er hat mit seinem Bruder Wilson damals recht viel experimentiert, Motorrad gefahren, Boote sind die auch gefahren, also Speedboote. Und dann gab es mal einen schweren Unfall, dann haben sie gesagt, ah, machen wir lieber doch nicht, lieber irgendwas mit Rädern, was am Land fährt. Und dann haben sie sich auf die Autos festgelegt und tatsächlich ist er dann in recht jungen Jahren nach recht wenig Anlaufzeit nach Europa gegangen, hat also da Südamerika komplett verlassen und hat gesagt, wenn ich Rennfahren will, professionell, international, dann muss ich nach Europa. Und so haben das viele Rennfahrergenerationen aus Brasilien dann später auch gemacht. Und Emerson Fittipaldi ist recht schnell, recht gut aufgefallen und innerhalb von ja paar wenigen Monaten im Prinzip dann auch in der Formel 1 gelandet bei Lotus. Und wo wir es gerade von Österreichern haben, der Einstieg war natürlich sehr treffend dann. Ne? Jochen Rindt ist dann tödlich verunglückt 1970 in Monza. Und da war der junge Emerson Fittipaldi schon bei Lotus eigentlich als dritter Fahrer verpflichtet. Und kurz darauf war er dann auf einmal der erste Fahrer. Und ist da also recht schnell in eine Rolle reingeschlüpft, die ein junger Fahrer eigentlich gar nicht so richtig erfüllen kann. Aber Emerson Fittipaldi hat das geschafft. Der hat dann relativ schnell auch ein Rennen gewonnen. Und damit war irgendwie Lotus so ein bisschen aufgefangen, ne? In der Situation, der Starfahrer Jochen Rindt tot, posthum dann Weltmeister geworden, aber mit Emerson Fittipaldi hatte das Team dann einen, wo man sagen konnte, okay, der trägt die Laterne weiter.
Und dadurch, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, dadurch, dass Emerson Fittipaldi dieses letzte Rennen des Jahres gewonnen hat, hat er ja seinen verstorbenen, tödlich in Monza tödlich verunglückten Teamkameraden Jochen Rindt erst zum Weltmeister gemacht. Habe ich das richtig mitbekommen? Also, dass wenn Fittipaldi dieses letzte Rennen nicht gewonnen hätte, dann wäre Jochen Rindt nicht Weltmeister geworden im Jahr 1970.
Also definitiv haben seine Punkte dazu beigetragen, dass das so ausgegangen ist, ja. Und hätte dann zum Beispiel Lotus auf seinen normalen Stammfahrer John Miles gesetzt, der das ganze Jahr über praktisch keine Ergebnisse erzielt hätte, dann wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. Also tatsächlich ist es so, dass Emerson Fittipaldi auch ein bisschen Weltmeistermacher war für Jochen Rindt, nachdem Jochen Rindt tödlich verunglückt war, ja.
Müssen wir oder dürfen wir, ich glaube, wir müssen eher, es ist kein Dürfen, an dieser Stelle ein bisschen über den Lotus sprechen und vor allen Dingen über jenen Mann, den man mit Lotus in jenen Jahren natürlich unweigerlich in Zusammenhang bringt, das ist Colin Chapman. Ja. Wenn man sich ein bisschen, nur ein kleines bisschen oberflächlich, auch das ist wieder ganz viel Heinz Brüller Wissen, aber mit der Geschichte von Jochen Rindt beschäftigt. Ja, und auch mit diesem tödlichen Unfall, der ja im Training in Monza stattgefunden hat. Es gibt dieses ikonische Bild, wie ich finde, das sind sogar Bewegtbilder. Bei YouTube kann man sich das anschauen, wie seine damalige Frau und Minuten später Witwe Nina Rindt, ich glaube Nina war ihr Vorname, ja. Dort sitzt auf der Boxenmauer und also ganz lässig und mit der Stoppuhr schaut, okay, wie schnell ist mein Mann unterwegs, also es ist ja überhaupt kein Vergleich mit dem, was wir jetzt haben, wo jede tausendstel Sekunde seit jetzt schon Jahrzehnten, aber 1970 war es eben nicht so. Aber Colin Chapman, ist es fair zu sagen, und das ist ja auch irgendwie der Hintergrund dieser Geschichte, ich glaube, bei Jochen Rindt ist die Vorderachse gebrochen und dann ist er tödlich verunglückt. Und dann hieß es, naja, das ist kein Wunder, weil Colin Chapman derjenige Teamchef war, der komplett am Limit gearbeitet hat, immer.
Ist völlig
also
richtig.
Also komplett am Limit gearbeitet hat. Bitte.
Es war ein technischer Defekt an der Vorderachse, wie du es gesagt hast, und deren Folge ist der Jochen Rindt abgeflogen und dann tödlich verunglückt. Und auch die Umstände dann beim Unfall waren sehr unglücklich. Er war nicht richtig angeschnallt, weil er sich gefürchtet hat davor, der Gurt könnte verhindern, dass er im Falle eines Feuers, was damals eine erhebliche Gefahr war, dass er dann nicht rechtzeitig aus dem Cockpit rauskommt. Das heißt, er hat einen Teil von seinem Gurt nicht richtig angelegt. Und dann ist er beim Abfliegen in der Leitplanke auch noch gegen so einen Poller gekracht. Und das hat dann ausgelöst, dass er quasi nach vorne ins Auto geschleudert wurde. Und der Gurt hat ihm dann mehr oder weniger den Hals aufgeschlitzt. Also es ist leider drastisch, aber so war die Formel 1 damals, ne? Also so muss man sich das vorstellen. Das war einfach brutal. Und jetzt kommen wir zu Colin Chapman. Der hat das als Spiel gespielt irgendwie auch. Der war Teamchef, der war Konstrukteur, alles in Personalunion, und der hat das am extremsten Limit getrieben überhaupt. Und von Jochen Rindt selber ist überliefert, wenn ich zu Lotus gehe, kann ich Weltmeister werden oder ich sterbe. Sinngemäß. Nicht wortwörtlich, aber genauso hat das im Prinzip überliefert. Ne? Und der Lotus hatte einen schlechten Ruf. Der hatte den Ruf, du kannst damit zum Helden werden, aber es kann auch ganz böse ausgehen. Und das ist der Grund, weil Colin Chapman die Philosophie hatte, er baut ein Auto, das unfassbar schnell ist, unfassbar gut, aber auch unfassbar fragil. Es muss im Prinzip genau so lange halten, dass es über den Zielstrich fährt. Mehr hat er nicht verlangt von seinem Auto sozusagen. Und deswegen hat der alles auf die Spitze getrieben. Und das war bekannt. Also auch der Jochen Rindt wusste wirklich, worauf er sich einlässt. Und der Colin Chapman hat dieses Spiel halt einfach so getrieben. Und das muss man, glaube ich, schon auch kritisch sehen, weil der Colin Chapman da so ein bisschen auch eine gewisse Betriebsblindheit entwickelt hat. So nach dem Motto, es geht mir da rein um dieses Fahrzeug, und dieses Fahrzeug muss so extrem gebaut sein, und was mit dem Fahrer am Ende passiert, ist ihm relativ egal gewesen. Und tatsächlich, diese Haltung hat dazu geführt, dass einige Lotus-Fahrer schwer verunglückt sind. Und auch Jim Clark ist ja zum Beispiel in einem Lotus gestorben, 2 Jahre vorher, 1968 in Hockenheim bei einem Formel-2-Rennen. Da weiß man bis heute auch nicht so richtig, was war da die Ursache. Vermutlich war es auch da ein technischer Defekt. Also es ist eine kitzlige Geschichte mit Lotus immer schon gewesen. Und der Colin Chapman war auf der einen Seite genial, weil er grandiose Ideen hatte. Der war wirklich Pionier, hat viele Sachen in der Formel 1 auf den Weg gebracht, höchst innovativ. Aber er war halt an der Grenze auch zwischen Genie und Wahnsinn.
Und ein Mann, der dann ins Team von Lotus gekommen ist, das ist für mich so der erste Unfall, an den ich mich erinnern kann, im Fernsehen gesehen zu haben, wo dann tatsächlich jemand gestorben ist und wo es schon nicht gut ausgeschaut hat. Und auch das habe ich wieder in der Grand Prix Story 1978 von Heinz Brüller nachgelesen. Das war Ronnie Peterson, der Schwede, auch in Monza. Und das ist ja natürlich dieses Spannende gewesen, auch an den Büchern von Heinz Brüller, die man heute vielleicht nicht mehr so schreiben würde, aber bei Heinz Brüller hat er dann ganz klar dargelegt, wie man es anders hätte machen können und machen müssen, und dass es ein Versäumnis war von dem und dem, und vielleicht hat er doch überleben können. Aber okay, lass mal den Heinz bitte, er ist eine absolute Legende. Aber ja, Ronnie Peterson auch im Lotus dann 1978 in Monza verunglückt. Habe ich jetzt noch echt noch bildlich vor mir, wie dieses Auto brennt, glaube ich. Also wenn ich sage, ich habe es bildlich vor mir, dann überlege ich, hat das Auto gebrannt? Ich glaube ja. Und Ronnie Peterson hat dann nicht diesen Unfall leider überlebt. 5 Rennen gewonnen im Jahr 1972, Stefan. Und das ist ja was anderes, also wenn du 5 Rennen gewinnst, ich weiß, wir kommen fast jede Woche drauf, als 2025, Max Verstappen hat mir da vor ein paar Tagen gesagt, weniger Rennen, keine Sprints, nur noch 2 Tage Wochenenden. Aber ich glaube, im Jahr 1972, da war die Landschaft einfach noch nicht so, da hat man nichts mit Katar, nichts mit Saudi-Arabien, nichts mit Abu Dhabi, da gab es tatsächlich nur 12 Rennen, und da muss man sagen, wer 5 von 12 Rennen gewinnt, alles richtig gemacht. Absolut verdienter Weltmeister.
Völlig. Das muss man absolut so festhalten. Auch vor dem Hintergrund, damals waren die Autos einfach nicht haltbar. Da musste man schon auch Glück haben, dass man überhaupt durchkommt. Und wenn man bedenkt, dass das nicht immer nur bedeutet, dass man einen kapitalen Schaden hat oder so, sondern es kann auch einfach sein, ja, die Technik leidet halt so sehr, dass vielleicht ein Gang nicht mehr reingeht oder das Getriebe verliert Öl oder so. Man kann aber trotzdem weiterfahren. Dann ist das schon eine Hausnummer, wenn man dann sagen kann, man gewinnt quasi die Hälfte aller Rennen. Also in einer Zeit, wo das nicht selbstverständlich war, ist diese Leistung sehr, sehr hoch einzustufen.
Ja, so, und das war aber nicht alles mit Emerson Fittipaldi, was die Weltmeisterschaft angegangen hat, sondern er ist nochmal Weltmeister geworden, 1974, und aber in einem anderen Auto. Er ist dann umgestiegen auf ein Auto, das im Jahr 2025 aller Voraussicht nach, also die Konstrukteursweltmeisterschaft haben sie schon gewonnen, aber er ist zu McLaren umgestiegen, und McLaren, das wissen vielleicht auch nicht all unsere sehr, sehr jungen, aufstrebenden Hörer, aber die sind ja auch nach dem Gründer benannt, Stefan. Also ist ja auch wieder, das finde ich so großartig, ja, dass es eben einen Bruce McLaren gegeben hat. Und da ist dann aber nicht ganz so souverän Emerson Fittipaldi Weltmeister geworden.
Das ist so. Er war 1972 der jüngste Weltmeister bis dahin mit 25 Jahren. Das wurde dann von Fernando Alonso unterboten, 33 Jahre später. Und 1974 dann für McLaren gefahren. Und du hast gesagt, ja, Bruce McLaren, der ist übrigens auch tödlich verunglückt. Also Emerson Fittipaldi zeigt einfach in einer Zeit, wo Rennfahrer nicht immer gut rausgekommen sind dann am Ende. Und bei McLaren, da war er aber dann klar halt als Weltmeister der Starfahrer schlechthin, hat wirklich gute Rennen gefahren, gute Saisons hingelegt und hat dann aber überraschenderweise einen recht spontanen Exit hingelegt. Also das ist vielleicht das, was noch mehr in Erinnerung bleibt als vielleicht der zweite Titelgewinn. Völlig überraschend, das kommt ja auch in dem Film Rush ganz gut raus. Er ging dann. Er ging nach 2 Jahren bei McLaren und ging zu dem Team seines Bruders Wilson, zu ja, Fittipaldi Automotive gewissermaßen hieß das Team, Cooper Schucker. Da ging es ja auch um Orangenplantagen und das wollten sie alles ein bisschen bewerben und wollten halt selber Formel 1 machen. Ja, und das hat dann aber nimmer ganz so funktioniert. Ab da war dann relativ Schluss mit vielen Erfolgen. Da ging es noch ein, zweimal aufs Podium, aber dann war ja Sense für Emerson Fittipaldi in der Formel 1.
Und 1975 ist er noch McLaren gefahren, ja. Aber das wissen natürlich die deutschsprachigen und vor allem die österreichischen Formel-1-Fans sehr, sehr gut. Niki Lauda damals erstmals Weltmeister geworden mit dem Ferrari, das zweite Mal dann 1976 fast, hat ja mir James Hunt dann in Fuji im letzten Rennen, wo Lauda ausgestiegen ist, gesagt, oder Lauda sagt, nee, also das tue ich mir nicht an in diesem Regen. In Japan, da steige ich aus, da ist James Hunt Weltmeister geworden, aber 1977 dann Niki Lauda zum zweiten Mal, 1984 zum dritten Mal, dann übrigens auch beim McLaren. Ja, ein eigenes Team, das scheint also, aber irgendwie scheint das so zu sein, wenn sein Bruder Wilson Fittipaldi, also für mich liest sich das und hört sich das ein bisschen so an, als ob man damals wirklich gedacht hat, dass es eine gute Idee ist, einfach Enzo Ferrari vielleicht sogar nachzueifern, der allerdings selbst, ist Enzo Ferrari, der ist nie Formel 1 gefahren, oder? Enzo Ferrari hat doch eigentlich nur unter Anführungszeichen dieses legendäre Team aufgebaut und in der Formel 1 hat er aber andere Leute für sich fahren lassen. Aber diese Idee...
Das stimmt, kurzer Einwurf meinerseits, er ist nie Formel 1 gefahren, aber Rennfahrer war Enzo Ferrari sehr wohl. Schon. Der hat tatsächlich auch gute Rennen gewonnen. Und ist ganz interessant, müsst ihr mal googeln, gibt lustige Bilder von Enzo Ferrari. Der junge Enzo Ferrari sieht aus wie Mesut Özil oder Mesut Özil sieht so aus wie der junge Enzo Ferrari. Ist ganz interessant. Und der war tatsächlich sehr erfolgreich und hat dann eben auch gesagt, ich mache ein eigenes Team. Der ist früher für Alfa Romeo gefahren und hat dann gesagt, ich mache Einsatzteam für Alfa Romeo und dann mache ich mein eigenes Team. Und ja, das war durchaus ein Geschäftsmodell, das konnte man schon machen da in den 60er, 70er Jahren. Erinnert dich auch an Jack Brabham, der hat auch ein eigenes Team aufgemacht zu Beginn der 60er Jahre und ist dann auf dem eigenen Auto Weltmeister geworden. Das war nur ein paar Jahre zurück, also die Erinnerung war noch frisch, konnte man schon probieren.
Ja, Jack Brabham übrigens, oder das Brabham-Team. Wer sich erinnern kann, 1978, Niki Lauda hat ungefähr den gleich schnellen Abgang gewählt von Ferrari. Da hat, glaube ich, dann Enzo Ferrari gesagt, er hat sich verkauft, selbst verkauft für eine Salami und ist dann zu Brabham gegangen, er hat dort gewonnen in Belgien. Hilf mir bitte, wie hieß die Rennstrecke in Belgien, wo Niki Lauda mit dem Staubsaugermotor gewonnen hat 1978? Ich glaube, irgendwas
war
mit
das?
Dorp.
Anderstorp, aber das war dann in Schweden.
Ah, ist das Schweden? Anderstorp ist Schweden. Okay. Ja, ich glaube, dort hat er mit dem Staubsaugermotor von Brabham gewonnen und dann haben sie den verboten und 1979 in Watkins Glen hat dann Lauda, glaube ich, gesagt, naja, komm, jetzt reicht es mit dem Kreis zu fahren. So, jetzt haben wir vorhin gesprochen, der große Stammbaum der Brasilianer.
Ja.
Als nächster dann, darf man das sagen, wir werden sicher über diesen jungen Mann auch noch sprechen, war Nelson Piquet dann schon der nächste Brasilianer, der Fittipaldi nachgekommen ist.
Also es sind schon einige Brasilianer oder Südamerikaner da auch gefahren. Dann Carlos Reutemann ist so ein Name, der da zu Beginn der 80er Jahre auch auftaucht, Argentinier. Aber ja, Nelson Piquet, der kam dann auch im Windschatten sozusagen daran und der wurde auch recht schnell dann auch Weltmeister, wieder mit Brabham. Also man sieht schon, es gibt so viele tolle Geschichten eigentlich, die da sehr eng miteinander verknüpft sind. Und auf Nelson Piquet folgt wenige Jahre später dann auch Ayrton Senna beispielsweise. Dann kommt Rubens Barrichello. Also wenige Jahre später wieder Felipe Massa. Also da war eine ganze Kette und die haben eigentlich die ganze Blaupause benutzt, die halt Emerson Fittipaldi auch schon hatte. Nach Europa gehen, dort versuchen, sich einen Namen zu machen, Platz kriegen in der Formel 1, Weltmeister werden. Hat für manche ganz gut funktioniert, für Barrichello und Massa dann halt nicht mehr so sehr.
Rubens Barrichello, einer der großen, tragischen Teamkameraden. Let Michael pass for the championship. Oder war das Felipe Massa? Ich kann mich gar nicht erinnern.
Ja, das war schon der Barrichello.
Das war der Barrichello, ja. Led Michael. Und dabei war Michael Schumacher da ungefähr gefühlt 134 Punkte im Vorsprung. Oder hatte den Vorsprung. So, Emerson Fittipaldi, also 14 Grand Prix-Siege. Da sage ich, da gibt es von den aktiven Fahrern nicht so viele, die das geschafft haben und die vielleicht schon länger dabei sind. Ich weiß, Nico Hülkenberg hört uns zu. Ja, 14 Grand Prix-Siege in einer Zeit.
Kein Druck, Nico, aber.
Ne? Nein, Nico, kein Druck, aber 14, also es könnte eng werden in den nächsten Jahren. Aber zum Glück gibt es ja so viele Rennen. Und danach aber auch natürlich auch ein Zeichen, dass er noch andere Rennserien versucht hat. Also es ist IndyCar gefahren, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja.
Die Indy 500 hat er gewonnen. Also das war natürlich auch, glaube ich, ein Zeichen jener Zeit, dass wir jetzt ein kleines bisschen ja. In der DTM sehen wir das permanent, Stefan, dass irgendjemand auch eine andere Serie fährt.
Ja.
Aber damals irgendwo war das Gang und Gäbe, dass eben auch Formel-1-Fahrer davor oder danach vielleicht auch gleichzeitig woanders gefahren sind.
Ja, ist richtig. Die mussten auch ihr Brötchen verdienen teilweise. Ich glaube, bei den Fittipaldis war das jetzt nicht in dem Maß ausschlaggebend. Die hatten Orangenplantagen in Brasilien, die waren dann schon recht gut situiert. Aber ganz grundsätzlich war das schon auch so, ein Jim Clark ist auch Tourenwagenrennen gefahren, ist im Sportwagen gefahren. Erstens, weil es ihm getaugt hat und zweitens, naja, war halt der Broterwerb auch, ne? Und das war Notwendigkeit damals zu dieser Zeit. Und das heutige Spezialistentum geht nur im Prinzip bei den Formel-1-Fahrern, weil sie halt gut verdienen und weil die Kalender so aufgebläht sind. In der Formel 1 früher bei 12 bis 14 Rennen oder so, da hatte man schon auch noch Zeit, um was anderes zu machen und musste diese Zeit auch dann nutzen. Und der Fittipaldi hat dann gesagt, ja, macht Kart. Kart war damals der Name noch. Im Prinzip ist es IndyCar, sagen wir einfach IndyCar, weil das wurde alles zusammengesetzt, dann mal wieder rausdividiert und wieder zusammen und so. Komplizierte Geschichte. Aber grundsätzlich eben hat er sich da auch sehr wohl gefühlt, hat sich da auch einige Jahre Zeit genommen, war da sehr erfolgreich, hat auch einige Rennen gewonnen und 89, glaube ich, auch dann die Meisterschaft im Patrick-Team. Und eben zweimal auch das Indianapolis 500. Es hätten auch mehr Siege sein können in Indianapolis, aber da kam dann auch ein bisschen Pech dazu. Und insofern, glaube ich, kann man da auch sagen, die zweite Karriere war auch sehr erfolgreich. Und Anfang der 90er hätte er beinahe den Senna aus der Formel 1 abgeworben Richtung Kart. Auch interessant, dem hat er dann mal einen Test in seinem Auto ermöglicht, in Phoenix auf so einer kleinen Rennstrecke. Und der Senna hat es ausprobiert, war sofort schnell, richtig schnell. Und das war in so einer Phase, wo der Senna verhandelt hat mit McLaren, mache ich weiter Formel 1? Ja, nein, vielleicht. Wie viel verdiene ich vielleicht bei McLaren? Und das hat sich dann positiv ausgewirkt auf das Salär von Senna bei McLaren. Aber der Wechsel kam nicht zustande. Aber der Fittipaldi ist dann noch gefahren bis Mitte der 90er Jahre und hatte dann aber einen schweren Unfall in Michigan. Und danach hat er dann gesagt, okay, so wirklich professionelle Rennkarriere, die ist jetzt vorbei. Hat dann auch recht lange gebraucht, um wieder einigermaßen fit zu werden. Er ist durchaus auch gezeichnet, wenn man ihn sieht, ja, also im Gesicht zum Beispiel. Und hat dann schon noch so ein paar Gaststarts mal hin und her absolviert. Aber die große Karriere, die war Mitte der 90er dann wirklich vorbei. Da war er aber auch schon knappe 50 Jahre alt, glaube ich.
Ja, Emerson Fittipaldi, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist er im Moment 78 Jahre alt, wird bald 79 Jahre und fährt hoffentlich oder lässt sich mittlerweile hoffentlich fahren. So, Stefan, das war's für heute. Also Emerson Fittipaldi, ein Mann, der vor unserer, das sind so die Namen, du hast Jim Clark erwähnt, John Surtees war auch jemand, das sind halt die Dinge, die die man nicht mehr live gesehen hat. Wobei Emerson Fittipaldi könnte ich live gesehen haben. Und das nehmen wir für diese Woche mit, wenn Stefan Ehlen sagt, wie wir in Rush gesehen haben. Schaut euch bitte Rush an, wer es noch nicht gesehen hat. Rush ist, auch wenn ein bisschen viel Liebesgeschichte teilweise drin ist, aber Rush ist ein richtig guter Film.
Das danke, Stefan, für heute. So.
Wir hören uns natürlich in der Big Show am Donnerstag, aber für heute war es das mal mit Emerson Fittipaldi und mit der Formel-1-Geschichte.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.